Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist dunkel und riecht modrig in dem kleinen Kästchen. Sie kann sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen und liegt eingerollt zwischen Urin und Kot. An dem Deckel über ihrem Kopf befindet sich Schimmel. Wenn sie nicht in Gefangenschaft wäre, würde sie sich gerade anmutig durch einen Tropenwald schlängeln. Doch im Fichtelgebirge ist ihr das nicht vergönnt. Hier lebt sie in einem Haus, eingesperrt in einer beengten Schublade. 53 weitere Artgenossen erleiden das gleiche Schicksal. Und jedes Mal, wenn der Mensch die Schübe öffnet, fühlt es sich für die hilflosen Lebewesen an wie ein Erdbeben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und heute sind wir zurück und zwar mit einem eher ungewöhnlichen Fall aus dem Gerichtsalltag. Wir erzählen euch im Format, nämlich den Short Crimes, ja immer Fälle, die ein bisschen von den regulären Folgen im Podcast Crime daheim abweichen. Es geht also nicht vorrangig um Mord und Totschlag, sondern hier sprechen wir als Redakteure über skurrile und spannende Episoden aus dem Gerichtsalltag. Es geht also nicht um schwerwiegende Straftaten, sondern eher um alltägliche Delikte, kleinere Vergehen, manchmal humorvolle Episoden oder auch einfach darum, etwas über die Justiz zu lernen. Heute haben wir, wie gesagt, eher einen skurrilen und ungewöhnlichen Fall herausgesucht, weniger humorvoll, aber dafür auf jeden Fall mit einem großen Learning am Schluss. Und um diese Aufgabe nicht allein bewältigen zu müssen, habe ich mir wieder kompetente Unterstützung ins Studio eingeladen. Heute ist Max Hohlheimer da, mein Kollege, er ist Redakteur für Kriminalität und Justiz wie ich und mein Podcast-Partner und heute, wie gesagt, an meiner Seite. Hi Max, schön, dass du da bist.
Hi. Ja, wir haben im Intro schon ein bisschen gehört, dass es heute um einen ungewöhnlichen Fall mit Tieren geht. Und gleich mal da die Frage vorab an dich, hast du eigentlich Haustiere?
Also ich muss sagen, mein Herz gehört allen Tieren. Ich liebe Tiere über alles. Egal was Fell hat, ich muss es kuscheln, schmusen und lieb haben. Ganz besonders liebe ich die Islandpferde. Ich verbringe meine ganze Freizeit auf einem Islandpferdehof, kümmere mich da um die Tiere, bewege sie, versorge sie und so weiter. Und ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also Tiere sind quasi ein fester Bestandteil in meinem Leben und so muss es auch sein. Und deswegen habe ich auch schon ein bisschen Angst vor der Folge heute, weil Kriminalfälle und Tiere, ich kann mir vorstellen, dass mich das emotional auf jeden Fall mitnimmt.
Ich finde es immer mega merkwürdig, wenn Leute zum Beispiel sagen, sie mögen keine Tiere. Für mich ist das so eine richtige Red Flag, wenn jemand sagt, er mag keine Tiere.
Total.
Also ich kann zum Beispiel verstehen, dass manche Leute sagen, ja gut, ein Haustier in meinem Leben kommt für mich nicht in Frage. Das ist ja eine andere Herangehensweise an die Sache. Wäre zum Beispiel bei mir aktuell auch schwierig, weil ich glaube, ich würde der Verantwortung nicht gerecht werden, einfach weil ich viel unterwegs bin und Tiere brauchen ja schon viel Zeit, viel Pflege. Und weil du von den Pferden gesprochen hast, ich war tatsächlich auch nicht so ein Pferdemensch, aber mein Onkel hatte mal eine Zeit lang zwei Pferde, da war ich so 8 Jahre alt und da habe ich auch so ein bisschen eine Connection zu Pferden aufgebaut, fand es auch immer schön, mit denen auszureiten, mich auch um die zu kümmern. Als 8-Jähriger kann man das natürlich noch gar nicht so einschätzen, wie viel, also man wünscht sich ja dann auch Tiere, aber man kann es ja gar nicht so einschätzen, wie viel Zeitaufwand und Pflege das dann eigentlich im Endeffekt bedeutet.
Und auch Geld.
Ja, das natürlich, vor allem bei Pferden. Ich dachte auch immer so ein bisschen, das ist so eher so ein Bonzentier, nenne ich es mal. ich bin dann auch, wenn dann eher so der Katzentyp und auch Hundetyp, aber doch primär Katzentyp. Und da in der Nähe bei dieser Pferdekoppel war ein verlassenes Haus und ich habe das immer ziemlich als gruselig empfunden, da vorbeizugehen, weil da hat eine Frau recht zurückgezogen gelebt, das Haus war ein bisschen verfallen und da waren sehr, sehr viele Katzen auf dem Grundstück und ich spreche jetzt nicht von 2, 3 Katzen, sondern eher so von 30 Katzen und die sahen alle auch ein bisschen verwahrlost aus, also man hat gesehen, da stimmt die Fellpflege nicht, die Augen schauen irgendwie beschädigt aus und Als Kind fand man das immer ein bisschen gruselig, aber ich weiß noch, also ich meine, ich war 8 Jahre alt, ich wusste nicht genau, was da los ist und irgendwie hat es auch nie so jemand richtig thematisiert. Es war einfach so, dass da so eine besondere Person lebt, sage ich jetzt mal. Und soweit ich jetzt mitbekommen hätte, ist da nie was großartig passiert, dass da irgendwie der Tierschutz gekommen wäre. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es häufig dafür irgendwie so diese Sensibilisierung gefehlt hat, so dass es einfach leider irgendwo akzeptiert wurde, dass da sowas existiert.
Ja, ich glaube, die Awareness, die hat auch erst in den letzten Jahren so richtig zugenommen. Gerade wenn da jemand im Oberpfälzer Dorf lebt, einsam lebt, dann nehmen die Leute ja auch eher Abstand leider von diesen Leuten und ich glaube, dann wird es einfach so hingenommen. Hauptsache, man muss sich nicht mit dieser Thematik tiefer auseinandersetzen, weil was wäre die Konsequenz, dass man sich dafür interessiert, dass man sich damit beschäftigt, dass man da vielleicht auch in eine Konfrontation kommt und ich glaube, das meiden einfach die meisten.
Ja, das schätze ich auch so ein, vor allem, was ich jetzt auch so ein bisschen mitbekommen habe, es gibt ja da vergleichbar einige Fälle, zieht sich das auch manchmal einfach über Jahre. Also das ist kein mit dem Fingerschnipsen von heute auf morgen sind da plötzlich ja 30 Katzen da, sondern das ist eine Entwicklung, die geht über Jahre und dann meistens, wenn es wirklich schon eigentlich zu spät ist, dann greift erst jemand ein. Ja, und bei unserem heutigen Fall aus Oberfranken geht es eben auch um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Es geht hier aber nicht um Katzen oder Pferde, sondern um Königspythons. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne mich mit Schlangen gar nicht aus. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen eingelesen dazu. Und Königspythons leben vor allem in West- und Zentralafrika. Die kommen beispielsweise vom Westen vor, von der Westküste in Gambia zum Beispiel. Das ist das kleinste Land in Afrika. Und von dort aus ausgebreitet in den Osten rüber bis nach Sudan und Südsudan. Diese Tiere haben eine hell- bis dunkelbraune Musterung und gelbliche Flecken, wären ungefähr 1,50 Meter lang, können aber auch größer werden und wiegen so zwischen 1 und 4 Kilo. Das sind ungiftige Würgeschlangen und sie gelten vom Wesen her schon als friedliche Tiere. In der Wildnis werden sie bis zu 10 Jahre alt und in Gefangenschaft können die aber auch locker doppelt so alt werden. Und das ist ja auch schon mal wieder ein Punkt, wenn man ein Tier hat, das so 20 oder teilweise auch 40 Jahre alt wird, das aus ganz anderen Klimazonen kommt und das man dann auch in einem Haus hält, ist allgemein ja schon zumindest schwierig, würde ich es mal sagen.
Ja, also ich denke, da müssen ganz besondere Voraussetzungen geschaffen werden, dass das überhaupt möglich ist. Gott sei Dank ist es ja eigentlich auch so, dass wenn man sehr extravagante Tiere hält, dass dann oft irgendwie noch eine zusätzliche Bescheinigung oder ein Nachweis notwendig ist, dass man auch das Wissen hat, um diese Tiere überhaupt halten zu können. Aber natürlich weiß man nie, wer was hinter seiner Haustür verbirgt. Und ich glaube, genau um so eine Thematik geht es ja heute im Endeffekt auch.
Genau, weil wir sind heute nicht in West- oder Zentralafrika, sondern wir begeben uns ins Fichtelgebirge. Und dort gab es im Jahr 2023 eine Razzia bei einem Schlangenzüchter. Und dabei entdeckten die Polizisten 54 dieser Königspythons, die ein Mitte-30-Jähriger in Schubladen gehalten hat. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, das sind keine Schubladen in einem Schrank, sondern dabei spricht man von einem Rack-System, also schubladenartige Behälter, die in einem Regal übereinander gestapelt sind, also so Plastikboxen mehr oder weniger mit einem Deckel drauf. In diesen Behältern hatten die Schlangen gerade mal so eingerollt Platz, also die konnten sich nicht wirklich vorwärts und rückwärts bewegen. Teilweise waren diese Boxen mit Kot und Urin und Futterresten verdreckt und auch manche waren auch mit Schimmel befallen innen drin schon.
An der Stelle kommen mir schon fast die Tränen, weil ich mir echt vorstellen muss, wie sehr diese Tiere leiden, die ja eigentlich dazu konzipiert sind, dass sie auch weite Strecken zurücklegen können und dass sie einfach sich fortbewegen können, ja auch schnell und in einem relativ großen Radius und so weiter. Und wenn ich dann höre, dass die sich nicht mal ausstrecken können, sondern einfach nur eingerollt, da eingepfercht in ihrem eigenen Dreck sitzen, da wird es mir schon ganz anders.
Ja, das ist nicht nur Haft oder Gefängnis, das ist eher Folter einfach.
Absolut.
Und diese Tiere sind ja auch in der Natur zum Beispiel so, dass sie sich Rückzugsorte suchen, indem sie auch im Dunkeln sich zurückziehen, Verstecke. Aber das ist ja quasi nur dieses Versteck in kleinster Weise und sonst keine andere Alternative mehr.
Ja, kein Licht, keine Ansprache, keine anderen Gegebenheiten, also ganz furchtbar.
Die Schlangen wurden dann auf jeden Fall beschlagnahmt und der Mann hat einen Strafbefehl in Höhe von 4.800 Euro erhalten, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Und jetzt kommt eigentlich erst so die unerwartete Entwicklung in diesem Fall. Der Mann akzeptiert diesen Strafbefehl nicht, nimmt sich eine Anwältin und geht dann vor Gericht. Eine Kollegin von der Frankenpost hat diesen ungewöhnlichen Fall bei Gericht begleitet. Ich habe mich in ihre Berichterstattung eingearbeitet und habe auch vorab mit ihr gesprochen. Und da sind wir auch erst so richtig auf diesen Fall gestoßen, weil du hast diese Überschrift da gesehen.
Da ging es darum, dass eine Königspython oder mehrere in Schubladen gefunden wurden und ein Mann zu 6.000 Euro Strafe deswegen verurteilt wurde. Und ich habe mir gedacht, eine Königspython ist ja wirklich ein eindrückliches Tier, ein großes Tier. In einer Schublade das zu halten, ist ja schon mal der erste Super-GAU. Und dann die Strafe kam mir im Verhältnis zu dem, um was es dann eigentlich ging, ja auch relativ wenig vor, wenn man ja auch sieht, dass dieser Mensch ja mit der Zucht von Tieren durchaus Geld verdient hat. Und man sich ja auch denken muss im nächsten Schritt, dass er ja auch mit diesem Leid der Tiere durchaus Geld verdient hat. Und wahrscheinlich auch nicht wenig, wenn man Exoten züchtet. Und dann ist so diese Relation hat mir da irgendwie gefehlt. Und deswegen wollte ich da auch tiefer einsteigen in diesen Fall. Nicht nur, weil die Headline skurril ist, sondern weil mir klar war, dass da auch ein bisschen mehr dahinter stecken muss. Und dann bist du ja in die Recherche eingestiegen.
Genau. Was ich dazu noch sagen muss, er selbst hat vor Gericht mehrfach gesagt, dass er nur in einem Fall mal eine Schlange auch hergegeben hat. Aber sonst hat er sie eher für sich gezüchtet und nicht für den Verkauf. Lässt sich jetzt halt nicht prüfen. Vor allem, wenn man das Wort Schlangenzüchter hört, dann geht man meistens schon davon aus, dass er es auch verkauft. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass es schwierig ist, das nachzuweisen. Aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Schlangen davon besessen. Und was natürlich auch eine skurrile Wendung in diesem Fall sein wird oder ungewöhnlich, bei dieser Geldstrafe blieb es natürlich nicht. Also der musste schon wesentlich tiefer noch in die Tasche dann greifen. Und ich kann auch so viel sagen, wir befinden uns jetzt am Amtsgericht in Wunsiedel, weil der Angeklagte den Strafbefehl nicht akzeptiert hat. Aber auch mit dieser Amtsgerichtsgeschichte endet dieser Fall noch nicht.
Na dann spann uns mal nicht weiter auf die Folter, sondern erzähl uns, wie jetzt diese juristische Aufarbeitung in der Sache voranschreitet.
Also der Mann hat erstmal, nachdem er die Anklage gehört hat, durfte er sich dazu äußern, warum er jetzt eigentlich diesen Strafbefehl eigentlich nicht akzeptiert hat. Und da hat er von Anfang an gesagt, dass es ihm gar nicht bewusst gewesen wäre, dass er etwas Falsches gemacht hätte. Die Tiere hätten sich trotzdem bei ihm fortgepflanzt und sich und auch gefressen. Und deswegen müsste es ja gar nicht so falsch abgelaufen sein bei ihm. Und ein anderer Aspekt, nämlich, dass es zu kalt gewesen wäre in den Schubladen, schiebt er auch der Razzia zu. Also aufgrund dieser Razzia, das war im Januar, seien die Türen in seinem Haus lange offen gestanden und dadurch wäre dann die Temperatur so runtergefallen, dass es dann auch in diesen Schubladen kalt gewesen wäre. Jetzt ist es so, das hat mir auch die Kollegin von der Frankenpost geschildert, war der Fall deswegen ungewöhnlich, weil eben auch dann nur eigentlich Experten befragt wurden zur Schlangenhaltung an sich und zu diesen Tieren. Und man kennt das jetzt aus anderen Strafverfahren, das sind dann auch irgendwie sachverständige Experten da, aber die sind zum Beispiel dafür da, um ein Schriftstück zu analysieren. Die sind dafür da, Stimmen zuzuordnen von abgehörten Gesprächen oder bestimmte psychologische Gutachten zu Tätern zu erstellen. Das ist jetzt hier eher wie ein Bioseminar beschrieben worden, weil dann die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft und auch die Richter Fragen gestellt haben eben zu diesen Tieren und ob das denn artgerecht gewesen wäre, wie die gehalten wurden. Und das ist, kann man ganz schnell eigentlich runterbrechen. Es war nicht artgerecht aus Perspektive der Experten. Da war ein Tierarzt dabei und ein Biologe, der sich auf Königspythons auch spezialisiert hat. Und teilweise wurden da auch wirklich absurde Fragen gestellt, zum Beispiel, ob Schlangen überhaupt Schmerz empfinden können. Und da war auch die ganz klare Antwort, ja, die können Schmerz empfinden. Der Tierarzt, der da als Sachverständiger vor Ort war, der war übrigens auch bei der Beschlagnahmung der Tiere dabei.
konnte sich also quasi direkt vor Ort ein Bild machen von den Haltungsbedingungen, war jetzt nicht jemand, der dann nachträglich hinzugezogen wurde und als Externer sich von Fotos und so weiter dann nochmal ein Bild machen musste. Ich glaube, wir haben die Zahl der Tiere noch gar nicht benannt. Vielleicht kannst du nochmal, das ist glaube ich auch eine eindrückliche Kennzahl, wie viele Schlangen da tatsächlich untergebracht waren.
Genau, es waren 54 Königspythons. In einem anderen Bericht hat man dann noch von weiteren Tieren erfahren. Dazu komme ich dann aber später noch. Hier geht es jetzt erstmal nur um die 54 Königspythons. Und 54 Schlangen, die sind natürlich in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium gewesen. Und dafür hatte der dann drei verschiedene Schubladengrößen, die aber allesamt dann immer für das jeweilige Tier in der jeweiligen Entwicklungsphase so eng war, dass sich das Tier, wie gesagt, gar nicht bewegen konnte. Ja, und wir haben ja am Anfang auch so ein bisschen schon geschildert, wie diese Tiere eigentlich in der Natur sich bewegen, auch gerne verstecken. Und ich glaube, das ist irgendwie ja auch nachvollziehbar und selbstverständlich, dass man ein Tier nicht in so einen engen Raum stecken sollte. Ich halte vielleicht mal zur Not, wenn es irgendwie ein Transport sein muss, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte man es ja noch eher nachvollziehen. Aber das ist ja 24/7 so die Haltung, wie diese Tiere da gehalten wurden. Ja, und das war auch vor Gericht dann auch völlig klar für alle Beteiligten, dass diese Haltung eben keine artgerechte Haltung sein kann. Dann hat sich halt die Frage aufgestellt, für wen ist denn diese Haltung der Tiere nützlich überhaupt? Für die Tiere oder für den Züchter? Und dann wurde auch ganz klar, das ist halt für den Züchter entspannter, weil er quasi diese mehr, also es wurde mit Legehennen verglichen, mit einer Legebatterie, können viele Tiere auf engstem Raum gehalten werden und es fällt dem Züchter quasi leichter, diese sauber zu machen. Aber für die Tiere ist das eine völlige Qual. Und auch jedes Mal, wenn diese Box geöffnet wird oder geöffnet wurde, soll es sich für die Tiere auch anfühlen wie ein Erdbeben, hat der Experte gesagt.
Jetzt sagt dieser Mensch ja, dass er die Schlangen nicht aus Konsumgründen oder wegen Verdienstmöglichkeiten gezüchtet hat, sondern weil er sie liebt, weil er sie gerne hat. Da muss man sich aber schon fragen, wenn er sie artgerecht halten wollen würde, dann hätte ich vielleicht ein Tier. Und das ist aus meiner persönlichen Warte heraus schon fraglich, ob man so einen Exoten in einer normalen Wohnung so artgerecht halten kann, wie es ihm gebührt. Aber ich sag mal so, eine geringere Zahl an Tieren hätte das Ganze ja vielleicht erträglicher gemacht. Aber warum hat so ein Mensch dann 54 Tiere in Schubladen und hält das noch für artgerecht und liebevolle Haltung?
Also die Experten hatten da eine Vermutung. Und zwar war ihre Antwort, dass er es wegen des Geldes gemacht hat. Weil die vermuteten, dass der Angeklagte mit dem Verkauf der Tiere gute Geschäfte machen wollte. Weil für diese speziellen Tiere gibt es eben auch einen großen Markt. Da gibt es auch große Preisspannen, je nachdem wie gefragt die gezüchteten Musterungen sind. Weil darauf kommt es dann an, geht man schon pro Tier für mehrere tausend Euro auch aus. Und da gibt es sogar teilweise Preise von bis zu 20.000 Euro pro Tier. Aber da hat der Angeklagte gesagt, nein, so ist es nicht. Schlangenhaltung ist für ihn ein Hobby. Alleine dieses Züchten ist ein Hobby für ihn. Und es sei für ihn ein Draufzahlgeschäft. Ganz, ganz selten hat er mal eine Schlange verkauft. Und wenn, dann tauscht er die Tiere auch eher. Scheint so eine eigene Bubble auch zu sein. Ich habe dazu auch gar keine Bezüge.
Ja gut, so vom Grundprinzip versteht man das glaube ich schon, wenn es jetzt nicht gerade um Tiere geht, sondern vielleicht um irgendwelche anderen Sammlungen, dass man sagt, man will immer das ganz Besondere, dass man halt das abgefahrenste Muster und so weiter in seiner Sammlung gerne hätte, dass man von jeder Farbschattierung gerne eins hätte und so weiter. Das Problem ist nur, es geht ja hier nicht um irgendwelche Ü-Eier-Sammlungen, sondern halt um Lebewesen. Und es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte Tiere auf eine gute Art und Weise züchten und ich habe vielleicht auch da einen gewissen Spleen, was Farben oder sowas angeht, wenn die artgerecht gehalten werden und wenn es ihnen dabei gut geht. Aber so eine Königspython in der Schublade, da hört es dann halt irgendwann auf.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann diese Züchterperspektive gar nicht so nachvollziehen. Ich finde die allgemein fragwürdig, aber das ist eine persönliche Haltung von mir. Ich finde nämlich auch allgemein bei Tieren, es gibt schon so viele Tiere aus dem Tierschutz. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch schon einige Schlangen gibt, die im Tierschutz sind. Deswegen denke ich mir, also bevor man selbst Tiere hochzüchtet oder sammelt, sollte man lieber die Tiere, die eh die Hilfe benötigen, aufnehmen und sich darum kümmern. Aber das ist eine persönliche Haltung, das ist kein universal geltendes Recht.
Ist aber sehr unterstützenswert, deine Haltung. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal wieder auf den Prozess zurück. Wie ging es denn jetzt in der Verhandlung um diesen Mann weiter?
Es muss schon sehr, sehr eindeutig gewesen sein, worauf das hinausläuft, nämlich auf ein Urteil, weil sogar die Richter am Ende des ersten Verhandlungstages ihm angeboten haben, dass er doch das zurückziehen kann und einfach den Strafbefehl doch noch akzeptieren kann, solange die Staatsanwaltschaft mitgeht, weil da ist ja doch schon ein Mitspracherecht vorhanden, sobald schon eine Anklage verlesen wurde. Darauf wollte er und auch seine Anwältin aber nicht eingehen und deshalb kam es noch zum zweiten Verhandlungstag am Amtsgericht, was ja auch schon irre ist, weil normalerweise so ein Prozesstag eigentlich an einem Tag abgehandelt werden könnte. Aber dadurch, dass eigentlich diese zwei Experten da über 4 Stunden befragt wurden zu ganz vielen verschiedenen Fragen, wo es dann am Ende doch recht eindeutig war, kam es dann noch zu einem zweiten Verhandlungstag. Und da war es dann so, dass es dann auch, wie vermutlich schon im Vorfeld sich abgezeichnet hat, gab es ein Urteil wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in 54 tatmehrheitlichen Fällen. Und der 35-Jährige musste damals 6.000 Euro Strafe zahlen. Also auch nochmal deutlich mehr als diese 4.800 Euro.
Jetzt hast du ja im Verlauf des Gesprächs schon angeteasert, dass damit aber auch die juristische Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass dieses Amtsgerichtsurteil quasi nur der nächste Schritt auf einer Skala war.
Ganz genau. Also der Mann und seine Anwältin wollten das Urteil nicht akzeptieren, sind also in Berufung gegangen. Dann geht es ans nächsthöhere Gericht. Das ist in dem Fall das Landgericht in Hof gewesen. Und gleichzeitig hat der Mann auch noch 2 weitere Klagen beim Verwaltungsgericht in Bayreuth eingereicht. Das Verwaltungsgericht ist eigentlich unter anderem zuständig für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen Bürgern und Behörden, so kann man es verkürzt darstellen. Und da ging es zum einen darum, dass er diese Maßnahme, dass ihm diese 54 Schlangen weggenommen wurden und dass sie beschlagnahmt wurden, als unverhältnismäßig und überspannt bezeichnet hat. Ja, und damals hat sich übrigens auch noch herausgestellt, dass bei den Züchtern nicht nur diese Königspythons gefunden wurden, sondern unter anderem auch ein Brillenkaiman, der gehört zur Familie der Alligatoren und die können bis zu 1,90 Meter groß werden und circa 60 Jahre alt werden. Das ist ja auch schon mal krass, wenn man sich vorstellt, dass man so ein Tier dann zu Hause hat, also fast 2 Meter lang.
Wie will man den artgerecht in einer Wohnung halten?
Jetzt ist es einfach ein Dinosaurier.
Ja. Wieso hat man dafür keinen eigenen Bereich, kein eigenes Haus? Also wie soll so ein Tier in der Wohnung artgerecht gehalten werden? Das geht mir nicht ein.
Ja, und auch mehrere Netzpythons noch. Und die können wirklich richtig groß werden. Die können bis zu 6 Meter lang werden, 75 Kilo schwer werden. Und die zählen auch zu den größten Schlangen der Welt. Und diese Wildtiere sind in Bayern als gefährlich eingestuft und dafür braucht man dann eine behördliche Erlaubnis, um die zu halten. Das war wohl in dem Fall nicht vorhanden.
Das ist tatsächlich auch das, was mir in dem Fall zusätzlich zu der Ungerechtigkeit die ganze Zeit im Kopf rumgeht, nämlich, dass du mit 54 Schlangen in einer Wohnung wohnst. Das musst du auch wollen, oder?
Ja, 54. Diese Zahl muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und vor allem, ich schätze mal, für 80% der Bevölkerung wäre das eine Horrorvorstellung, mit 54 Schlangen in einer Wohnung zu leben. Ne? Das ist sowas wie Vogelspinnen oder so, wo halt viele Leute einfach eine Phobie davor haben. Und dann mit diesen Tieren in einer Wohnung, lass mal die Schublade offen stehen, so.
Ich finde, es macht ja auch immer die Menge aus, ne? Weil wenn man so eine Spinne hat, also ich hätte jetzt, glaube ich, auch kein Problem, wenn mir eine Spinne über die Hand läuft, aber 54 Schlangen, ich musste an irgendwie Anacondas denken, diesen Film, wo der dann in dieser Schlangengrube ist, was natürlich auch völlig überzogen ist, der Film, da braucht man jetzt nicht reden, aber ich finde diese Vorstellung mega gruselig einfach, diese Menge an Tieren, die dann sich um einen rumbewegen.
Ja, genau, also genau dieses Bild ist auch in meinem Kopf.
Aber es wäre ja in dem Fall nie dazu gekommen, weil diese Schlangen halt einfach auf engstem Raum eingesperrt waren, also deswegen… Ja. Kann man es ja auch nicht sagen, der hat mit denen gelebt, weil dann würde man ja denen zuschreiben, dieses Attribut, dass sie in dieser Wohnung gelebt hätten. Die waren ja da in kleinsten Gefängnissen eingesperrt. Und jetzt haben wir ja gehört, Da wurden auch Netzpythons gefunden und das fand ich interessant, weil ich habe einen Polizeibericht gefunden aus dem August 2022, also ungefähr ein halbes Jahr vor dieser Razzia. Da wurde im gleichen Landkreis eine 3 Meter lange und 12 Kilo schwere Netzpython in einer Styroporkiste vor einem Tierheim ausgesetzt. Ob es jetzt da irgendwie einen Zusammenhang mit dem aktuellen Fall gab, lässt sich jetzt nicht wirklich überprüfen. Ich habe jetzt da auch nichts gefunden, möchte das jetzt auch nicht nahelegen. Es ist halt schon auffällig. Dazu gibt es ja auch, aber allgemein auch Kritik von Tierschutzorganisationen, dass da wird ja ein grundsätzliches Haltungs- und Verkaufsverbot von diesen sogenannten exotischen Tieren in Privathaushalten gefordert, weil diese Tiere eben auch teilweise so groß werden können, so alt sind und sich dann die Leute irgendwann mal auch nicht mehr drum kümmern können. Und genau, es braucht halt eh allgemein wesentlich noch mehr als bei anderen Tieren. So, also das wäre jetzt der erste Termin gewesen vor dem Verwaltungsgericht. Da ging es darum, dass quasi diese Beschlagnahmung zu ein drastisches Mittel gewesen wäre aus Sicht des Klägers und vormals Angeklagten. Jetzt gab es aber noch einen zweiten geplanten Termin beim Verwaltungsgericht und da ging es nämlich um Geldzahlungen, die so nicht geleistet werden konnten. Und zwar rund 105.000 Euro muss der mittlerweile 36-Jährige für die Versorgung und Betreuung seiner Schlangen bezahlen. Und das entsteht dadurch, dass diese Auffangstation, in der die Schlangen dann untergebracht wurden, eine gewisse Tagessumme an Geld zur Betreuung und Pflege ansetzt. Und dadurch, dass es halt so viele Tiere sind und die auch über einen gewissen Zeitraum dort betreut werden müssen, kommt eben so eine Summe zusammen. Und diese Ausgaben wurden zunächst eben vom Landratsamt, vom Zuständigen bezahlt und die versuchen nun natürlich, dieses Geld von dem Züchter zu bekommen. Und dagegen wehrt sich auch der Züchter oder wollte er sich wehren, besser gesagt. Dabei bleibt es aber auch nicht, sondern wir haben ja gerade noch gehört, es gab weitere Tiere, die der Mann illegal besessen hat, nämlich diesen Kaiman und die anderen Pythons. Und dafür musste er 43.000 Euro bereits zahlen. Da wurde er gefragt, ob er das schon gemacht hat und dann hat er darauf geantwortet, dass das schon beim Hausverkauf gleich einbehalten wurde. Das heißt, er musste scheinbar auch sein Haus verkaufen, um überhaupt diese Summen annähernd begleichen zu können.
Das heißt, im Endeffekt hat er jetzt nicht nur seine angeblich geliebten Tiere verloren, sondern gleich auch sein Wohnhaus mit dazu.
So erschließt sich mir das aus dem Fall, dass es schon in die Existenz dann bei ihm ging.
Mir war tatsächlich vor dieser Recherche auch nicht bewusst, dass da zum Teil der Landkreis dann dafür aufkommen muss bei diesen Beschlagnahmungen. Es wird jetzt nicht nur in diesem Fall so sein, sondern da wird wahrscheinlich das Veterinäramt des Landkreises beauftragt, mit dieser Beschlagnahmung sich darum zu kümmern. Und dass dann diese Kosten natürlich entstehen, ich finde, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran, aber diese misshandelten Tiere müssen ja auch irgendwo dann untergebracht werden. Und ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, dann zu sagen, jetzt muss derjenige, der diese Tiere auch angeschafft hat, eigentlich dafür aufkommen und dass es nicht dann einfach so unter der Hand wieder vom Landkreis beglichen wird, sondern dass man zumindest versucht, es geltend zu machen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie liquide derjenige ist, von dem das dann wieder geholt werden soll. Aber es ist, finde ich, ein guter Grundgedanke zumindest.
Genau, dass man halt irgendwo dann so diesen Ausgleich wieder findet. Wie das jetzt aussieht, also wie häufig da dann überhaupt dann Zahlungen auch von den Haltern getätigt werden, ist schwer zu sagen. Ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen, aber da fehlt auch einfach die Statistik, weil es dann nicht immer weiter verfolgt wird. Man kann aber schon davon ausgehen, dass es sind ja häufig dann Zahlungen von mehreren 100.000 Euro, dass es dann nicht in jedem Fall gewährleistet werden kann.
Aber selbst wenn nur ein Teil geleistet wird, finde ich, ist es eine andere Summe, als wenn man sagt, diese 6.000 Euro Strafe wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes, sondern man sagt, okay, das eine ist die Strafe und das andere ist ja eigentlich nur Unterbringungskosten. Das hat mit Bestrafung ja per se mal nichts zu tun, sondern das ist einfach nur, diese Tiere hast du dir angeschafft, die müssen jetzt fremdbetreut werden, also bitte zahl auch dafür.
Genau, das ist dann ein Ausgleich für die Pflegeleistung und dann irgendwo ja auch für die Tiere, weil die profitieren ja dann quasi von dieser Pflegeleistung, wenn man es so betrachten möchte. So, aber hier endet jetzt dann dieser lange Weg, dieser lange juristische Weg, weil zu einem Abschluss dieser Termine kommt es dann gar nicht, weil der Mann schon bei diesem ersten Verwaltungsgerichtstermin ohne seine Anwältin erscheint und hat scheinbar erst am Abend davor erfahren, dass sie ihn nicht mehr weiter vertritt. Man hat jetzt aber nicht rausfinden können, warum das so ist, also warum es da zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden kam. Er hat gesagt vor Gericht, er ist auf Raten seiner Anwältin zu weit gegangen, hat die verschiedenen Rechtsmittel mit eingelegt und aus welchen Gründen auch immer stand er dann plötzlich alleine da. Also ich kann nur mutmaßen natürlich, es kann persönliche Differenzen sein, es kann ein wirtschaftlicher Aspekt sein, Zahlungsunfähigkeit, also gibt verschiedene Möglichkeiten. Mir war das davon noch nicht bewusst, dass das sowas vorkommt, dass plötzlich einfach Anwalt oder Anwältin nicht mehr bei Gericht den Mandanten begleitet.
Ja, vor allem, es mutet ja relativ spontan an, wenn man jetzt dem glaubt, dass er sagt, dass er das am Abend vorher erfahren hätte. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn er sagt, er ist nur auf Anraten seiner Anwältin so weit gegangen. Zieht das jetzt durch oder tritt er jetzt auch wieder von diesem Vorhaben dann zurück?
Also er hat da scheinbar schon verunsichert gewirkt, aber gleichzeitig, der war ja davor auch nie unkooperativ mit den Behörden. Also er hat, das wurde ihm ja auch immer zugute gehalten, so er hat bei den Durchsuchungen kooperiert, er hat auch so vor Gericht kooperiert, er hat sich ja auch immer dazu geäußert, er hat halt eine andere Sicht auf die Dinge gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass er unkooperativ war und so kam es dann auch in diesen Fällen, zum Beispiel die Berufung hat er dann zurückgezogen und auch bei diesem ersten Termin hat er gesagt, dass er die Klage zurückziehen möchte. Ja, und bei dieser Verwaltungsgerichtsgeschichte, da war eben auch wieder ein Tierarzt anwesend und der hat geschildert, dass dann im Jahr 2023 dem Kläger wieder 28 dieser Königspythons zurückgegeben wurden, nachdem er tiergerechte Terrarien bereitgestellt hat. Und die restlichen Tiere waren weiterhin in der Auffangstation und konnten erst dann Jahre später vermittelt werden, bis auf das letzte Tier, weil die Haltung dieser Tiere in Bayern grundsätzlich erlaubt ist, aber die Vermittlung von Fundtieren und beschlagnahmten Schlangen nicht so ganz einfach ist, weil ein Verkauf ist zum Beispiel ohne einen Herkunftsnachweis nicht legal.
Also ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal, wie aufwendig das ist, diese Tiere zu halten, mit was für Hürden das eigentlich verbunden ist und dass, glaube ich, schon geschaut wird, dass jetzt nicht Hinz und Kunz sich so eine Schlange nach Hause holen kann, aber dass man eben auch nicht hinter jede Tür schauen kann und wenn da jemand 54 Schlangen in einer Wohnung hält, dann ist es natürlich alles andere als artgerecht.
Man möchte ja diesen Mensch dann nicht unbedingt in Schutz nehmen, weil am Ende sind die Geschädigten trotzdem die Schlangen, die in einem Zeitraum ihres Lebens so verbringen mussten. Aber es ist ja doch auch irgendwo eine menschliche Tragödie, wenn man dann auf einmal so viel Geldschulden hat. Es ist natürlich in dem Fall, also ich würde aus meinem Empfinden sagen, trotzdem gerechtfertigt. Aber es ist natürlich eine Situation, die man so schnell jetzt erstmal, wenn man auch ein empathischer Mensch ist, trotzdem erstmal niemanden sofort wünscht.
Das sehe ich schon auch wie du, wobei ich wirklich über die Tatsache gestolpert bin, dass dieser Mensch auch wieder so viele Tiere zurückbekommen hat. Ich meine, natürlich 54 im Vergleich zu 28 ist schon mal stark reduziert, aber es sind trotzdem 28 Tiere, die dieser Mensch wieder zurückbekommen hat, wo eigentlich schon festgestellt worden ist, dass die Art und Weise, wie er sie gehalten hat, nicht artgerecht war. Und natürlich, jetzt wurde optimiert und gesagt, hey, du musst diese Terrarien zumindest anschaffen, aber es ist doch trotzdem eine horrende Zahl an Tieren, die jemand zurückbekommt, der schon mal wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt wurde.
Ja, voll, da gibt es auch gar keine Diskussion aus meiner Perspektive auch, dass das auch irgendwo durchaus fragwürdig ist, gerade wenn es dann nochmal so viele Tiere sind. Da stellt man sich halt schon die Frage, warum braucht ein einzelner Mensch so viele Tiere? Da geht es dann eigentlich nicht mehr um die Tiere an sich, sondern um irgendein Bedürfnis dieses Menschen. Also und da muss man sich halt schon fragen, ist das gerechtfertigt? Also ist das gerechtfertigt, aufgrund eines Bedürfnisses eines Menschen so viele Tiere in einer Wohnung zu haben? Und klar, das ist jetzt, geht dann eher in so einen philosophischen Raum rein. Ist es überhaupt gerechtfertigt, Tiere zu halten? Grundsätzlich, also wo fängt man an, wo hört man da auf? Artgerecht ist vermutlich auch bei vielen Hunden nicht der Fall, die in einer Stadt, in einer Mietswohnung im dritten Stock wohnen. Also es gibt viele verschiedene Fälle, glaube ich, wo man ansetzen kann. Aber da fällt es halt schon mal auf jeden Fall krasser auf, weil es einfach so viele Tiere sind.
Und trotzdem stellt sich mir wieder die Frage, wie sind diese Terrarien dann konzipiert, dass sich da 28 große Schlangen wohlfühlen können? Also das muss ja wirklich ein Ausmaß haben in dieser Wohnung oder in diesem Haus, das er dann vielleicht auch wieder hatte. Da ist ja nicht mehr viel mit Wohnfläche. Also so stelle ich mir zumindest vor. Und das ist dann wieder eine Wollenssache. Ich kann nur hoffen, dass da auch von Behördenseiten weiterhin überprüft wird, ob das alles seine Richtigkeit hat, weil jemand, der schon mal im Züchter-Game aktiv war, da ist halt auch die Frage, hört er einfach damit auf? Vermehren sich dann die Schlangen trotzdem wieder? Wie geht's da weiter? Und ja, ist er einfach da auch, wird er da an die Hand genommen, dass man sagt, okay, du kriegst diese 28 Tiere wieder, aber unter diesen Voraussetzungen und einer gewissen Kontrolle, dass die Tiere halt nicht wieder in die Situation kommen, dass sie so leiden müssen?
Ja, das verstehe ich voll. Und ich finde, das ist auch ein guter Anlass eigentlich mal, um über ein Phänomen zu sprechen, das leider gar nicht so stark erforscht ist in Deutschland und aber jetzt auch nicht eins zu eins unbedingt auf diesen Fall anwendbar ist, weil man da zuerst mal, wenn man diesen Begriff hört, sage ich mal, eher andere Fälle vom inneren Auge hat. Und da geht es um den Begriff des Animal Hoardings, also das Horten von Tieren beziehungsweise das krankhafte Sammeln von Tieren. Das lässt sich am ehesten vermutlich auch mit so einer Tiersammelsucht übersetzen. Und das steht aber auch gleichzeitig für ein Krankheitsbild. Und da wird es jetzt schwierig, das auf den aktuellen Fall anzuwenden, weil zum einen war nie ein psychiatrisches Gutachten Teil dieser Verhandlung und zum anderen ist es auch, sind wir dafür keine ExpertInnen, jetzt darüber zu sprechen, auf diesen Fall angewandt. Aber diese Fälle gibt es ja doch weitaus häufiger, als man denkt, weil sie teilweise eben noch nicht so gut dokumentiert werden. Es gibt da keine offiziellen Statistiken dazu und das ist ein großes Problem laut Tierschutzorganisationen. Aber wie gesagt, es ist nicht ein reines Tierschutzproblem, sondern häufig steckt dahinter ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung. Das Problem ist, dass diese Betroffenen häufig nur eingeschränkt in der Lage sind zu erkennen, dass die Tiere, die sich in ihrer Obhut befinden, dass es denen wirklich schlecht geht. Und das haben wir auch am Anfang, hast du schon ein bisschen angesprochen, diese Auswirkungen, diese direkt negativen Auswirkungen auf zum Beispiel Familie oder Nachbarn und auch auf die eigene Gesundheit nehmen diese Menschen häufig gar nicht wahr. Und die Folge ist dann, dass die immer mehr Tiere halten, obwohl sich deren Bedingungen eigentlich immer zunehmend verschlechtern. Also die Situation wächst den Menschen über den Kopf. Es ist ein schleichender Prozess, bei dem die Tiere immer stärker verwahrlosen, schwer erkranken, verhaltensauffällig werden und im schlimmsten Fall sogar auch sterben. Ich habe jetzt ein paar Zahlen auch mitgebracht. Die sind vom Deutschen Tierschutzbund. Wie gesagt, offizielle Statistiken gibt es nicht. Der Deutsche Tierschutzbund beruft sich dabei auch nur auf die Zahlen, die sie von den Tierheimen und aus Medienberichten bekommen. Also da ist auf jeden Fall auch vermutlich noch ein Nachholbedarf. Ist halt vermutlich auch mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Und das ist ja meistens dann auch immer die Argumentation, warum etwas nicht von offizieller Seite geführt wird. Seit 2012 wird diese Statistik vom Tierschutzbund geführt. Es sind ungefähr 51.000 Tiere betroffen. Aber allein im Jahr 2024 waren es 147 Animal Hoarding Fälle beim Deutschen Tierschutzbund, die dokumentiert wurden. Das waren so viele wie noch nie zuvor. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen, es heißt nicht zwingend, dass es immer mehr werden, sondern es werden halt einfach mehr dokumentiert, weil die Kapazitäten der Dokumentation besser ausgereift sind. Das heißt nicht, dass es auf einmal plötzlich zunimmt, sondern es wurde davor halt einfach nicht dokumentiert und gleichzeitig ist es trotzdem als eine Mindestzahl zu verstehen. Also die Dunkelziffer wird wesentlich höher sein. Aber gleich mal eine Schätzfrage an dich. Was schätzt du denn, wie viele betroffene Tiere waren es bei diesen 147 Fällen?
Also, ich nehme jetzt mal die 147 Fälle und runde die mal auf 150 Fälle auf, einfach um besser rechnen zu können. Dann gehe ich mal davon aus, dass im Durchschnitt vielleicht pro Fall mindestens 20 Tiere betroffen sind, könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir rechnen, 20 mal 150, da kommen wir auf eine Zahl von 3000. Und dann lege ich mal noch mal ein bisschen was drauf, weil ich davon ausgehe, dass natürlich jetzt nicht in jedem Fall nur in Anführungszeichen 20 Tiere betroffen sind. Dann gehe ich jetzt einfach mal von 4000 Tieren aus.
Mhm. Ja, es gibt teilweise auch, ich habe mich ein bisschen eingelesen, weil du so von dem Durchschnitt ausgegangen bist, teilweise gibt es natürlich auch Fälle, das sind dann nur in Anführungszeichen zum Beispiel 2 Hunde betroffen. Aber es sind tatsächlich insgesamt 8911 Tiere gewesen und das würde einen Durchschnitt pro Fall von 60 Tieren machen.
Krass, das ist einfach dreimal so viel, wie ich jetzt geschätzt habe. Das ist schon verrückt.
Und das Heftige ist auch, in vielen dieser Fällen bergen diese Tierschützer bei Rettungsaktionen auch tote Tiere und häufig kann gar nicht gezählt werden, wie viele Tiere eigentlich wirklich davon betroffen sind. Manche Tiere, die dann auch tot aufgefunden wurden, waren zum Beispiel trächtig. Also das heißt, ganz häufig kann man gar nicht wirklich nachvollziehen. Und deswegen ist es wirklich als Mindestzahl zu verstehen, die man dokumentieren auch konnte.
Klar, ich meine, wenn jemand schon seit 30 Jahren Tiere hält, da ist es ja auch dann der natürliche Kreislauf des Lebens, dass mal ein Tier stirbt, das vielleicht vorher schon betroffen war, aber halt in den ersten 5 Jahren bereits verstorben ist und diese natürlich nicht mehr wirklich dokumentiert und nachvollziehbar. Also verstehe ich absolut diese Herangehensweise, wo diese Kennzahl, Mindestzahl herkommt quasi.
Ja, und in Deutschland sind das am häufigsten tatsächlich Hunde und Katzen, die davon betroffen sind, wobei auffällig ist, dass bei Katzen auf jeden Fall meistens mehr Tiere vorkommen, aber die Tiere, die am meisten tatsächlich vorkommen, sind Nagetiere wie Ratten zum Beispiel und Mäuse. Ich habe da Pressemitteilungen von der Polizei gelesen, wo teilweise auch 800 Ratten in einem Haus gefunden wurden, die da aber gezüchtet wurden. Und da liegt es natürlich daran, die haben eine gewisse Fruchtbarkeit, diese Tiere, und wenn die sich dann ungehindert quasi fortpflanzen, in Gefangenschaft auf engem Raum, dann hast du dann diese Ausmaße einfach. Es gab zu diesem Phänomen Animal Hoarding, auch wenn es dazu keine offizielle Statistik gibt, bereits mehrere Anfragen in den letzten Jahren im Bayerischen Landtag von Abgeordneten der Grünen. Und die haben so allgemein gefragt, wie viele dokumentierte Fälle gab es, auch über die Gesundheitszustände der Tiere gefragt, auch zu den Haltern vor allem, aber auch, also wer ist es eigentlich, sind es überwiegend Männer, Frauen und wer eigentlich dann diese Kosten der Betreuung der Tiere übernimmt und auch zum Beispiel, ob Animal Hoarding als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt wird. Und da wurde dann klar in der Antwort des Ministeriums, dass es super schwer sein wird, darüber eine offizielle Statistik zu führen, weil es in der Humanmedizin einfach noch kein kategorisiertes Krankheitsbild ist bis jetzt in Deutschland. Und es gibt einfach keine Forschung zu den Halterinnen, weil das auch irgendwo dann gegen Datenschutz verstoßen würde, die irgendwo dann aufzufassen. Also das war zumindest in der Antwort enthalten. Aber man konnte schon so abschätzen, also zwischen diese Zahlen wurden dann von den Veterinärämtern eingefragt vom Ministerium. Und in Bayern waren es zwischen 2014 und 2019 191 dokumentierte Fälle. Aber zu weiteren Sachen, also in welchem Fall wie viel Geld dann gezahlt wurde und wie viel nicht, das konnte nicht geleistet werden. Da wäre der bürokratische Aufwand zu hoch gewesen, so war die Argumentation des Ministeriums. Was auffällig war, ich habe mich dann darüber hinaus nämlich in verschiedene wissenschaftliche Arbeiten eingelesen auch. Das ist in den USA schon weiter erforscht. In Deutschland gibt es vereinzelt Doktorarbeiten zu dem Thema. Und in den USA zum Beispiel, die ist jetzt natürlich nicht repräsentativ auf das komplette Phänomen. Das ist jetzt nur eine einzelne Studie aus den USA. Und dort waren 76% der betroffenen TierhalterInnen weiblich. In 46% der Fälle waren die Halterinnen 60 Jahre oder älter. Und mehr als die Hälfte wohnte in Einpersonenhaushalten. Auch hier waren die meisten gehorteten Tiere Katzen, Hunde und Vögel. Und im Durchschnitt wurden 39 Tiere gehalten, aber da gab es auch immer wieder Ausreißer. Also in 4 Fällen waren es auch weit mehr als 100 Tiere, die in einem Haushalt vorgekommen sind. Und in 80% aller Fälle wurden Tiere auch tot oder in schlechter Kondition aufgefunden und fast 60% der Betroffenen nahmen das Problem überhaupt nicht wahr. Und das finde ich schon krass, wenn man halt teilweise tote Tiere auch um sich herum hat und das dann gar nicht wahrnimmt als Problem.
Das würde für mich als absoluten Laien ja auch implizieren, dass jemand tatsächlich vielleicht unter einer Erkrankung leidet und genau deswegen auch diesen Fakt wahrscheinlich ausblendet. Weil ich will diesen Leuten ja gar nicht mal unterstellen, dass sie da mit einer bösen Absicht rangehen. Ich glaube schon, dass dieses Phänomen daher rührt, dass man mit so einem Grundgedanken von sich um etwas kümmern, für etwas sorgen, etwas retten und so weiter rangeht. Aber dass das einfach überhand nimmt und man dann selber merkt, wie man überfordert ist damit, dem Ganzen nicht mehr gerecht werden kann. Aber das ist ja dann auch eine krasse Leistung, sich einzugestehen. Ich bin vielleicht mit dem, was ich ursprünglich als guten Gedanken gehegt habe, überfordert, müsste mir Hilfe holen. Und dann ist das so ein Kreislauf, ne? Man ist dann vielleicht auch schon in der Gesellschaft als diejenige bekannt, die in solchen schweren Fällen dann mal hilft, die vielleicht noch einen Hund, der ein Zuhause sucht, aufnehmen kann oder wie auch immer. Und dann ist das so ein Teufelskreis, wo immer mehr Tiere wahrscheinlich dazukommen und man selber dem Ganzen aber gar nicht mehr gerecht werden kann.
Genau, in dieser Studie wurden auch mehrere Charakterprofile angelegt zu, sag ich mal, verschiedenen Eigenschaften von Animal Hoardern. Da gibt es verschiedene Fälle und auch eben, wie gesagt, verschiedene Charakterprofile. Und eins davon ist eben der sogenannte Pflegertyp. Da ist es auffällig, dass die Tiere zunächst in einem guten Zustand sind. Bei der Person gab es dann aber irgendeine einschneidende Änderung in den Lebensverhältnissen oder in den verfügbaren Ressourcen. Da spricht man zum Beispiel von einem Partnerverlust, einem Jobverlust oder auch einer Erkrankung. Und aufgrund diesem einschneidenden Erlebnis kann die Person teilweise nicht mehr der Lage gerecht werden, sich um diese Tiere zu kümmern. Das Problem ist aber, dass es eine sehr starke emotionale Bindung zu den Tieren vorhanden ist und auch dieses Selbstbewusstsein der Halterin oder des Halters häufig verknüpft ist mit der Rolle als Betreuungsperson. Und da geht man wirklich davon aus in diesen Fällen, dass es eine starke psychische Störung gibt, also beispielsweise auch Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, die eben damit reinspielen in dieser Vernachlässigung von einem selbst, aber auch von den Tieren.
Also ich verstehe schon, wo dieser Typus, Pflegetyp herkommt. Ich muss aber sagen, den sehe ich ein bisschen kritisch, weil man ja davon ausgeht, dass es den Tieren vormals gut geht. Es gibt jemanden, der will sich wirklich um seine Tiere kümmern, die sind in einem guten Zustand und dann passiert irgendwas im Leben wie eine schwere Erkrankung und dann kann man sich um die Tiere nicht mehr gut kümmern. Das hat für mich weniger diesen Hoarding-Aspekt, weil man ja sagt, man hatte diese Tiere schon, es war alles in Ordnung, jeder dachte sich, mein Gott, haben diese Tiere ein schönes Zuhause und dann kommt dieser Clash und dann geht's den Tieren schlecht. Hat für mich ehrlich gesagt nicht so viel dann mit diesem Hoarding-Phänomen zu tun, sondern eher mit diesem, ich kann mich dann emotional nicht mehr von diesen Tieren lösen und kann nicht reflektieren, dass ich nicht mehr die richtige Person bin, um diese Tiere zu halten.
Ja, ich glaube vor allem, dass das, das sind ja jetzt Kategorien quasi in der Theorie. Ich glaube, dieses schwarz-weiß gezeichnete, diesen Tieren ging es davor wunderbar und danach auf einmal nicht mehr, ist so ein theoretischer Aspekt. Ich glaube, dass die Fälle häufig halt auch miteinander verschmelzen, also dass es da verschiedene Aspekte gibt, weil zum einen gibt es dann auch diesen sogenannten Rettertyp. Da steckt eher so ein missionarisches Bedürfnis dahinter, Tiere zu retten. Aber da liegt dann auch beim Animal Hoarding, also das ist ja nicht jeder, der sich um Tiere gerne kümmert und auch um viele Tiere kümmert, ist ein Animal Hoarder. Also darum geht es jetzt gar nicht. Beim Animal Hoarding liegt da wirklich eine Zwangsstörung dahinter, dass es ein unvermeidbarer Zwang vorhanden ist und dass etwas kompensiert wird und mit diesen vielen Tieren. Und da ist ja eben dann das Gefährliche, dass die Personen es aus eigener Kraft gar nicht feststellen können, dass den Tieren da gerade was Schlechtes passiert, zumindest bei diesen beiden Typen. Da gibt es natürlich dann noch andere, zumindest in diesem theoretischen Modell, zum Beispiel den sogenannten Züchtertyp, der eigentlich für Verkauf und Ausstellung züchtet. Das kann man generell auch hinterfragen natürlich. Und da ist es so, dass mit der Zeit eben mehr Züchtungen entstehen, als Verkäufe erzielt werden. Und dann gibt es aber auch noch so Typen wie den Ausbeutertyp, der soll sich Tiere nur beschaffen, um ausschließlich seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Dem wird ein Mangel an Empathie für Mitmenschen und Tiere zugeschrieben und soll Charakterzüge eines Soziopathen haben, der sich dann aber auch vor Behörden zum Beispiel ganz anders darstellen kann. Also man sieht schon, es gibt da verschiedene Fälle, die vielleicht auch teilweise miteinander verschmelzen. Das ist ja nur ein theoretisches Modell, um das greifbarer zu machen. Und da merkt man schon, unser Fall ist da vielleicht nicht typisch, dem zuzuordnen, aber irgendwo passt er dann trotzdem wieder rein.
Wie das halt so oft in der Wissenschaft ist, man stellt ein theoretisches Konstrukt auf anhand von Fällen, die in der Praxis passiert sind. Aber ich glaube, auch unsere Schwierigkeit, Dinge in dieses Konstrukt einzuordnen, ist einfach dem geschuldet, dass dieses Phänomen noch nicht so gut erforscht ist. Sondern das ist halt ein erster Schritt, wo man sagt, man geht jetzt mal rein in diese Thematik und versucht zu kategorisieren, versucht Kriterien festzulegen, nach denen man das Ganze definieren kann. Aber es steckt wahrscheinlich einfach noch zu sehr in den Kinderschuhen, um so ausgereift zu sein und natürlich auch um jeden individuellen Fall in so eine, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt immer wieder bei der Schublade zu stecken.
Voll. Nee, und wir sind ja auch Laien. Also ich finde, als Journalist oder Journalistin sollte man immer die Fähigkeit haben, sich gut in Themen einzuarbeiten, sich da einzulesen. Aber am Ende des Tages sind wir dann nur Laien. Da fehlt uns dann auch die Expertise, da etwas gut genug einzuordnen, gerade wenn es so spezifisch wird. Sondern da liegt es ja eher in unserer Fähigkeit, diese Probleme einfach aufzuzeigen und vorzustellen.
Jetzt haben wir dieses Phänomen ja ziemlich ausführlich beleuchtet. Jetzt gibt's ja bestimmt trotzdem auch noch einen praktischen Tipp, wenn man sagt, hey, mir ist irgendwie sowas untergekommen, ich kenne jemanden in der Nachbarschaft, das kommt mir irgendwie suspekt vor. Wie gehe ich dann als Otto-Normalverbraucher vor?
Also ich habe mir ein paar Hinweise angeschaut vom Tierschutz und was einem schon geraten wird, also wenn man selbst dazu die Möglichkeit hat, auch mal mit den Leuten durchaus reden, also über die Tiere sprechen und vor allem halt, was wichtig ist, auch als Nachbarn, Freunde, aber auch zum Beispiel Postboten wird da geraten, sich dafür zu sensibilisieren, dass es nicht unbedingt normal oder auch gesund ist, dass da so viele Tiere in einem gewissen Zustand leben und dass man da auch als Außenstehender nicht einfach nur zuschaut, sondern auch gerne handeln soll. Und man muss sich da jetzt natürlich auch nicht selbst irgendwie involviert sehen, dass man da mit den Leuten also direkt ins Gespräch geht, also je nach Möglichkeit. Also man kann natürlich auch eine Behörde darauf aufmerksam machen, wenn man sieht, da werden Tiere wirklich misshandelt.
Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn man einfach nicht wegschaut, sondern wenn man sieht, dass einem irgendwas komisch vorkommt, was irgendwie über den normalen Menschenverstand hinaus ja seltsam anmutet, dass man dann auch mit anderen drüber spricht und vielleicht auch im Kollektiv dann eine Lösung findet, wie eben einen Hinweis mal an eine Behörde zu geben, ohne da jetzt irgendein Denunziantentum anregen zu wollen. Das ist dann wirklich für diese Extremfälle, wo man sagt, da läuft's wirklich augenscheinlich aus dem Ruder und die Menschen haben einfach auch nicht mehr die Kapazität, sich um ihre Tiere zu kümmern. Vielleicht ist es ja auch so, dass manche Menschen einfach nicht nach Hilfe fragen, aber trotzdem gerne Hilfe annehmen. Man muss ja den Leuten nicht immer unterstellen, dass sie nur aus den schlechtesten Motiven heraus handeln, sondern vielleicht auch einfach genau diese Hilfe, die ihnen dann zuteil wird, ja auch brauchen, sich um sie gekümmert wird und sie ja auch eine gewisse Entlastung erfahren, wenn sie sich nicht mehr um Hunderte von Tieren kümmern müssen.
Und es ist ja auch generell sinnvoll, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Aber genau in solchen Fällen ist es auch deswegen wichtig, weil die Tiere nicht für sich selbst sprechen können. Tiere können Dinge nicht zur Anklage bringen. Tiere können nicht für ihre Bedürfnisse einstehen. Deswegen sind sie auch auf uns Menschen in dem Fall dann auch angewiesen. Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, nicht wegzusehen.
Ja, und mit diesem schönen Satz beenden wir die heutige Crime Daheim Folge. Wenn ihr weitere Zusatzinfos zur Folge nicht verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter crimedaheim_podcast. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder Fallvorschläge zukommen lassen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail und zwar an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Lasst uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns nämlich, sichtbar zu bleiben. In 3 Wochen sind wir dann wieder mit einer neuen Folge für euch da. Seid lieb zu euren Tieren und bis dahin!